Gebet ist das Hauptmittel, das Gott bestimmt hat, um den in Christus erlösten Kindern Gottes seine Hilfe und seinen Segen zukommen zu lassen. Es ist das Hauptmittel. Dabei merkt jeder Christ sehr schnell, dass Gebet weit mehr ist als eine Art Bestellformular an den Himmel abzuschicken. Gebet ist direkte, persönliche, aufrichtige Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Es ist der deutlichste Ausdruck echter Gemeinschaft mit unserem Rettergott. Durch das Gebet erfahren wir häufig das sichtbare, das direkte Eingreifen Gottes in unser Leben. Dass er Bewahrung und Hilfe und Segen in vielfältiger Form schenkt, als eine Antwort auf Gebet. Doch durch das Gebet verändert sich auch unser Herz, nicht nur unsere Umstände. Indem wir Gemeinschaft mit Gott haben und unser Anliegen vor Gott bringen, verändert sich plötzlich unser Wille. Das, was wir uns wünschen, das, wonach wir uns sehnen, das, was unser Ziel ausmacht. Unsere Gedanken werden geheiligt, unser Blick wird auf das Ewige gerichtet. Durch das Gebet schenkt der Herr uns sogar oftmals Frieden und Freude, Erleichterung und Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung. Unsere Gefühle und Empfindungen werden beeinflusst durch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Und sicher habt ihr es auch erfahren, durch das Gebet für andere, da wo wir in Fürbitte für andere einstehen, wächst sogar schnell unsere Liebe zu denen, für die wir beten. Dass wir Anteil nehmen auch an ihrem Leben, an ihren Nöten und Freuden. Und nicht zuletzt, durch das aufrichtige Gebet in Gemeinschaft vor Gott mit anderen Christen, lernen wir einander oftmals sogar noch tiefgehender und persönlicher kennen, als wenn wir bloß miteinander reden. Ein Bruder hier aus der Gemeinde, er sagt häufig, durch nichts kann man Menschen besser kennenlernen als durch das Gebet. Und ja, das ist wahr. Das sollte nicht die Hauptmotivation für Gebet sein, aber doch, es gehört zum Segen des Gebets. Dass, wenn wir zu Gott beten, von dem wir ja wissen, dass er in unser Herz hineinschauen kann, dass vor ihm nichts verborgen ist, dass wir keine Fassade vor ihm aufbauen können, dass er uns durch und durch kennt und sogar unsere verborgensten Gedanken vor ihm offenbar sind, dann drücken wir unseren Dank und unsere Anliegen meistens auch anders aus, als wenn wir zu Menschen sprechen. Aufrichtiges Gebet ist ehrlich, tiefgehend. Es zeigt das, was unser Herz erfüllt. Und ich glaube, ich kann sagen, dass die Personen, mit denen ich am meisten gebetet habe, auch die Personen sind, die ich am besten kenne. Das Gebet ist ein Herzensöffner. In unserer Serie durch das Johannesevangelium kommen wir zu einem der kostbarsten Kapitel der ganzen Bibel. Johannes Kapitel 17. Ein Kapitel, das vollständig aus einem einzigen Gebet Jesu besteht. Manchmal wird es das hohe priesterliche Gebet genannt. Johannes Kapitel 17. Ein Gebetskapitel. Nun, wir lesen sehr, sehr häufig in den Evangelien, dass Jesus sich zurückzog, um zu beten. Ohne dass wir erfahren, was genau er gebetet hat. Und als seine Jünger ihn bitten, Herr, lehre uns beten, da gibt er ihnen das Vaterunser als eine Art Muster oder eine Anleitung, wie sie beten können. Vor dem Grab von Lazarus oder auch nach der Aussendung der Jünger und auch dann im Garten Gethsemane Und selbst am Kreuz, da lesen wir in den Evangelien kurze Stoßgebete, kurze Ausrufe, die Gott im Gebet an den, die Jesus im Gebet an den Vater ausrichtet. Doch hier in Johannes 17 finden wir ein vollständiges, intensives, höchst persönliches Gebet Jesu. Das ganze Kapitel, ein einziges Gebet Jesu, von Anfang bis Ende. Einzigartig. Und wie kaum etwas anderes zeigt uns dieses Gebet das Herz Jesu auf. Wie kaum etwas anderes können wir hier erfahren, was Jesus wirklich innerlich tiefgehend beschäftigt hat. Da, wo er frei zu seinem Vater betete. Was hat ihn in der Tiefe seines Herzens bewegt? Ich muss zugeben, dass wir heute und auch in den nächsten Wochen lange nicht ausschöpfen werden, was alles in diesem Gebet an Trost und Ermutigung, an Lehre und Lektionen zu finden sind. Einige Puritaner, sie haben dicke Bücher nur über Johannes 17 geschrieben. Da gibt es welche 500 Seiten, sogar ein 700 Seiten langes Buch, nur über Johannes 17, eine Auslegung dafür. Doch ich hoffe, in der Gnade des Herrn, dass wir die Hauptgedanken und Lehren für uns erforschen können und so erneut, wie viele Generationen auch vor uns, in besonderer Weise gesegnet werden können durch eben dieses Gebet Jesu. Zunächst einmal ist es bedeutsam, wann Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Ihr erinnert euch, es ist die letzte Nacht seines Lebens auf der Erde. Die letzte Nacht. Er ist nur wenige Schritte vor dem Garten Gethsemane, wo er gefangen genommen wird und dann am nächsten Tag grausam am Kreuz hingerichtet werden wird. Und er hat seine Jünger ein letztes Mal sehr intensiv über die wichtigsten Dinge belehrt, die sie wissen müssen, um auszuharren, um standzuhalten, um am Glauben festzuhalten. Eine lange Abschiedsrede, eine Art Manifest für seine treuesten Gefährten. Seine Belehrung erstreckt sich über drei volle Kapitel im Johannesevangelium. Und nun, nachdem er alles gesagt und gelehrt hat, was der Vater ihn aufgetragen hat, seinen Jüngern zu lehren, betet er. Und allein das ist schon sehr aufschlussreich, oder? Bloße Belehrung ist kalt und leblos, wenn Gott sie nicht innerlich wirksam macht und kräftigt. Jesus wandte allen Fleiß an, seine Jünger zu belehren. Und er war der beste Lehrer, den dieser Planet jemals gesehen hat. Aber er ist ebenso eifrig nun auch, um Gottes Beihilfe zu flehen, dass seine Worte gute Frucht bringen. Ist das nicht bemerkenswert? In den ersten 5 Versen hier dieses Gebets in Johannes 17 betet Jesus in Bezug auf sich selbst. Später dann betet er ausgiebig für seine Jünger und dann am Ende betet er sogar für alle Gläubigen, die noch kommen werden, uns eingeschlossen. Aber hier in diesem ersten Teil, in diesen ersten 5 Versen, wo Jesus für sich und seine Situation betet, wollen wir uns heute einmal damit beschäftigen, wie Jesus hier eigentlich betet. Wie betet Jesus? Und so der Herr will, werden wir uns das nächste Mal damit beschäftigen, wofür er denn in Bezug auf sich selbst betet. Aber heute, wie betet Jesus? Schlag doch mit mir auf. Johannes Kapitel 17, wir lesen die ersten 5 Verse. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 5 Merkmale wollen wir uns heute anschauen, wie Jesus betet. Nämlich echt, vertraut, glaubend, wissend und eindringlich. Erstens, echt. Als Jesus mit seinem Gebet beginnt, da hob er seine Augen auf zum Himmel. Warum tut Jesus das? Ich glaube, dass es ein deutlicher Ausdruck dafür ist, dass er echt betet. Dass sein Gebet echt, wirklich, authentisch ist. Er tut nicht nur so, als ob er betet. Er betet nicht nur zum Schein. Er ernährt sich dem Vater nicht nur mit den Lippen, äußerlich, sondern er hebt seine Augen auf zum Himmel und damit auch sein ganzes Herz auf den Himmel ausgerichtet zu sein. Damit will ich sagen, er hebt seine Augen auf zum Himmel wie eine Art Ausdruck dessen, dass sein ganzes Wesen hin zum Himmel ausgerichtet ist. Das bedeutet nicht, dass ein Gebet nur echt ist, wenn wir den Kopf in den Nacken legen und in den Himmel schauen. Es geht hier nicht nur um die richtige äußere Form. Aber so mancher äußerer Ausdruck verrät etwas über unsere innere Haltung. Der Zöllner in Lukas 18, er senkt seinen Kopf, weil er sich nicht traut, aufzuschauen. Und sein Gebet war genauso echt. Er schlägt sich auf die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Sein Äußeres zeigte seine innere Haltung auf. Er traute sich nicht einmal, seinen Kopf, sein Gesicht zu erheben zu dem Gott, der seine Sünde sieht. Aber Jesus erhebt seine Augen auf zum Himmel. Und in diesem Fall ist es ein Hinweis darauf, dass Jesus sich bewusst ist, dass Gott, der Vater, im Himmel regiert. Er streckt sich aus zu ihm. Er plappert nicht einfach etwas in die Luft, sondern Jesus blickt auf, als sähe er die Erhabenheit und Macht Gottes, der über dem Universum herrscht. Er blickt auf zum Himmel, als könnte er den Vater sehen, weil er weiß, der Vater ist da und hört und sieht und regiert. Gebet ist doch nur dann echtes Gebet, wenn wir zu dem mächtigen Gott beten, der die Welt und unser Leben in seiner Hand hält. Im geistlichen Sinn ist Gebet immer ein Blick in den Himmel. David betet in Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich blicke auf. Gebet ist der geistliche Blick in den Himmel. Jesus drückt äußerlich diesen echten Glauben aus, der im Inneren besteht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. So wird Glaube definiert. Mit den menschlichen Augen sieht man Gott nicht auf dem Thron im Himmel sitzen. Aber im Gebet erheben wir unsere Augen zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und bei Jesus ist das besonders bemerkenswert. Jesus, der in Ewigkeit bei dem Vater war, im Himmel, der den Vater von Angesicht zu Angesicht erblickte, dem nichts verborgen war. Er wurde Mensch, kam arm und niedrig auf diese Erde und nun hebt er von der Erde seine Augen auf zum Himmel und betet und bittet den Vater um Beistand. Das war kein Symbol, das war nicht nur eine Veranschaulichung. Es war demütiges, echtes Gebet Jesu. Aufrichtig, wahrhaftig. Er, der Gott ist und gleichzeitig ganz Mensch geworden ist, er erniedrigte sich und hebt nun seine Augen auf zu Gott. Der Puritaner Thomas Manton erstaunt: Was für eine seltsame Herablassung, dass der, der die Schlüssel Davids hat, an die Tür des Vaters klopft und seinen eigenen Himmelssegen als Gabe des Flehens empfängt. Was für eine seltsame Herablassung. Seht, Jesus betet echt. Jesus betet echt. Er, der Gott ist, der alle Macht hat, der alle Erkenntnis hatte, er betet. Er blickt im Gebet auf zum Himmel, weil er von Gott Hilfe erwartet. Und es ist immer eine Gefahr, wenn man Äußerlichkeiten zu sehr betont. Vor allem beim Gebet. Manche äußere Haltungen helfen der inneren Andacht. Doch fast alle äußeren Haltungen können genauso davon ablenken. Paulus schreibt an Timotheus: Ich will nun, dass die Männer an jenem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Aber glaubt mir, die erhobenen Hände sind nicht heilig, wenn sie bloß erhoben werden, um dem Nachbarn zu zeigen, wie fromm ich bin. Aber da, wo ich mich wirklich ausstrecke nach Gott und seiner Hilfe, da erheben wir heilige Hände. Mir hat es oft geholfen, mich hinzuknien beim Gebet, um mich besser zu konzentrieren, um mich auch innerlich vor Gott zu beugen. Aber wer nur kniet um des Kniens willen, hat nichts erreicht. Wisst ihr, wir falten oft die Hände im Gebet. Gefaltete Hände waren in der Antike ein Zeichen mit Symbolkraft. Gefaltete Hände bedeutet: Ich bin dir, Herrscher, ganz ergeben. Wer gefaltete Hände hatte, der konnte nicht einfach schnell sein Schwert ziehen, sondern er streckte seine Hände hin, dass sie gebunden werden können, dass sie sichtbar sind. Ich bin dir ganz ergeben. Ich habe keine Hintergedanken. Gebrauche ruhig, gerade für dich persönlich, im stillen Kämmerlein, äußere Haltungen, die dir im Gebet helfen, die dich erinnern, wie dein Herz ausgerichtet werden sollte im Gebet. Aber ja, lege viel mehr Wert darauf, dass deine Herzensaugen zum Himmel blicken. Deine Seele vor dem Herrn gebeugt ist. Deine Gedanken nicht schon irgendwo anders tätig sind und arbeiten, sondern dass du dem Herrn ganz ergeben bist, um dich ihm zu nahen. Erhebe dein Herz zu Gott. Wir lernen, Jesus, er betete echt. Und so manche Hilfe kann auch uns dazu dienen, wirklich darauf zu achten, dem Herrn echt zu begegnen, mit Herz zu begegnen und nicht nur äußerlich. Zweitens, was wir lernen, ist: Jesus betet vertraut. Jesus betet nicht nur echt, er betet auch ganz vertraut. Er sagt: Vater, Vater. In dem Psalm gibt es Dutzende von wunderbaren Titeln, mit denen Gott im Gebet angesprochen wird. Aber niemand hat je so persönlich, so vertraut so intim zu dem lebendigen Gott gebetet wie Jesus, der betete Vater. Das ist natürlich keine Anmaßung oder Frechheit, sondern wahre, unvergleichliche, vertraute Gemeinschaft. Jesus betet ganz vertraut als Sohn zum Vater, weil er den Vater kennt, weil er genau diese Gemeinschaft mit ihm hat, diese Beziehung mit ihm hat. Ja, Gebet ist immer das Sprechen zu dem, den man kennt. Gebet heißt, den allein wahren Gott zu sprechen, der sich geoffenbart hat, der sich bekannt gemacht hat. Im Alten Testament hat sich Gott als Fels, als Burg, als Schild, als Retter und als König und vieles mehr geoffenbart und wurde so auch im Gebet betitelt und gerühmt. Doch durch Jesus, den Sohn Gottes, hat Gott sich endgültig als liebender Vater gezeigt und bewiesen, dass er aus Kindern des Teufels und der Sünde Söhne Gottes macht. Jesus, der einzigartige, eingeborene Sohn, der allein vom Vater ausgegangen ist, der ist Mensch geworden. Und er betet Vater. Und er lehrt nun seine Jünger zu beten, unser Vater im Himmel. Dieses Vorrecht, das Jesus hatte, dass er so persönlich zu Gott als Vater sprechen konnte. Durch Jesus dürfen wir Anteil haben an dieser Sohnschaft, an dieser Kindschaft und dürfen Gott persönlich als Vater ansprechen. Spurgeon schreibt, sogar zu Jesus ist gesagt, bitte mich. Gott hat zwar einen Sohn, der nicht sündigte, aber niemals einen Sohn, der nicht betete. Der Ausruf, aber, lieber Vater, ist das Merkmal der Sohnschaft. Wahres Gebet ist das Zeichen eines wirklich geborenen Kindes Gottes. Siehe, er betet, ist das Kennzeichen, durch das jeder Erbe der Herrlichkeit erkannt wird. Jesus betet vertraut zu Gott als seinen Vater. Er hat eine persönliche, eine friedliche, eine innige Beziehung mit dem Vater. Und weil Jesus, dieser einzigartige, alleinige Sohn Gottes von Ewigkeit her, weil er Mensch geworden ist, dürfen alle, die zu Jesus gehören, die seinen Geist empfangen haben, nun auch dieses große, wunderbare Vorrecht genießen. Wir dürfen Gott Vater nennen. Das ist natürlich mehr als nur ein Titel. Wir dürfen Gott, unseren Vater, mit so viel Zuversicht und Hoffnung und Vertrauen und Gunst nahen, wie ein geliebter Sohn dem gütigen Vater. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes. Wir haben nicht nur das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden. Wir sind es auch. Durch das Gnadenwerk Jesu. Dadurch, dass der Vater seinen geliebten Sohn hingegeben hat als Stellvertretung, stellvertretendes Opfer für viele. Die Lehre der Adoption, also dass wir Kinder Gottes heißen und sind durch die Annahme Gottes, durch die Bezahlung Christi, das darf unser Gebet persönlich und innig werden lassen. Natürlich ist das keine Erlaubnis dreister Erhebung oder einer geringen Sicht von Gott, wie es in heutigen Generationen so gewöhnlich geworden ist, dass Kinder ihre Eltern, ihre Väter nicht mehr ehren, nicht mehr achten. So gibt es auch viele, die meinen, sie könnten so vertraut mit Gott umgehen, als wäre es ein Saufkumpane. Aber Gott sagt in Malachi 2, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Gott Vater zu nennen, ist nicht respektlos, keine Erlaubnis zur Respektlosigkeit. Ganz im Gegenteil. Aber es ist das Angebot mit Zuversicht, persönlicher Gemeinschaft, großer Hoffnung und Annahme vor Gott treten zu dürfen. Ja, wir sollen Vater und Mutter ehren, wie viel mehr Gott, den wir Vater nennen dürfen, von dem alle Vaterschaft kommt. Wir dürfen ihn ehren als geliebte, angenommene, versöhnte Kinder, denen der Vater gerne Gutes tut, und die Bibel verheißt uns mehr als jeder Vater hier auf Erden. Mehr als irgendein irdischer Vater zu tun vermag. Des Weiteren betet Jesus glaubend, drittens glaubend. Das heißt, er betet im Vertrauen. Er zweifelt nicht, sondern er rechnet fest damit, dass das, was er vor den Herrn bringt, auch von Gott gehört wird und in seiner Hand steht. Woran sehen wir das? Zum einen sagt Jesus: Vater, die Stunde ist gekommen. Vater, die Stunde ist gekommen. Während Jesu Wirken in Galiläa und Judäa, da war er ganz häufig in Gefahr. Die Menschen wollten ihn steinigen oder wollten ihn von der Klippe schmeißen oder gefangen nehmen, einsperren oder sonst wie aus dem Weg schaffen. Doch immer wieder heißt es, auch gerade hier im Johannesevangelium an mehreren Stellen, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Und seit dem Einzug nach Jerusalem, da heißt es dann, nun kommt seine Stunde. Und Jesus ist sehr betrübt. Er weiß, was ihn erwartet. Und hier jetzt, kurz vor Gethsemane, ist sich Jesus bewusst, die Stunde ist jetzt da. Jetzt ist die Stunde gekommen. Die Stunde, was ist das? Die Stunde ist die von Gott vorherbestimmte Zeit, in der der Sohn Gottes für viele Sünder stellvertretend sterben und das Gericht Gottes tragen sollte, damit alle Auserwählten Anteil an seiner Gerechtigkeit haben und ewiges Leben erben. Die Stunde ist der Zeitplan Gottes. Die Stunde ist die absolute Zeitenwende in der Menschheitsgeschichte. Die Stunde ist der Ankerpunkt der Heilsgeschichte Gottes. Hier wendet sich alles. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, weil er daran glaubt, das ist nicht Unglück, das ist nicht ein Schicksalsschlag, das ist nicht ein Missverständnis, ein Irrtum, das nun auf ihn wartet im Garten Gethsemane. Es ist nicht der Erfolg der Feinde, nicht die List des Teufels, es ist die von Gott vorherbestimmte Zeit, es ist die Stunde, die gekommen ist. Eine festgelegte Stunde. Es ist der Zeitplan Gottes, der sich hier erfüllt. Die Stunde ist gekommen. Und Jesus befiehlt vertrauensvoll seine Zeit, sein Leben, Gott an, der Zeit und Ewigkeit kontrolliert. Und außerdem betet er hier in Vers 4: Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das ist auch eine merkwürdige Bezeichnung, eine merkwürdige zeitliche Bezeichnung. Jesus, in der Nacht, bevor er ans Kreuz geschlagen wird, sagt im Gebet zum Vater, dass er das Werk ja schon vollbracht hat. Dachte Jesus etwa, das Werk, wozu Gott ihn gesandt hat, wäre bloß das eines Lehrers und Propheten? Dass er seine Jünger belehren sollte von der Wahrheit und dann ist sein Werk erfüllt? Dachte er nicht, dass er auch Priester und Opfer zugleich für sein Volk sein musste? Nein, auch dieser Satz zeigt, Jesus betet vertrauensvoll, er betet gläubig. Er zweifelt nicht daran, dass Gott ihm beistehen wird, diese Stunde, die jetzt gekommen ist, auch siegreich zu erfüllen und damit das ganze Erlösungswerk zu vollenden. Hier im Gebet glaubte Jesus voller Vertrauen daran, dass er in einigen Stunden erneut ausrufen wird vom Kreuz: Es ist vollbracht. Und darum konnte Jesus hier jetzt schon beten: Ich habe das Werk vollbracht. Wenn im Alten Testament Propheten eine Zusage Gottes besonders betonen wollten, wenn sie ausdrücken wollten, dass das Wort Gottes so sicher und unverrückbar eintreffen wird, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie wählten die Vergangenheitsform. Um zu betonen, Gottes Wort wird sich so sicher erfüllen, als wäre es schon geschehen. Gottes Zeitplan ist nicht in Menschenhand, sondern in Gottes Hand. Kein Mensch kann auch nur eine Sekunde des Zeitplans Gottes verändern. Und in diesem Vertrauen, in diesem Glauben betet Jesus: Ich habe das Werk vollbracht. Ja, er ist noch nicht gestorben. Aber er weiß, es ist sicher. Er glaubt, dass der Vater eben dieses Gebet erhören wird, worin er um Hilfe für sein Werk bittet. Jesus betet vertrauensvoll zum Vater, in dessen Hände er sein Leben, seine Zeit gibt. Durch die Medien wird seit ein paar Jahrzehnten eine schreckliche, verderbliche Verdrehung von Gebetszuversicht bekannt gemacht. Unter dem Namen Name it, claim it, also nenne es und beanspruche es für dich, ist ein beliebtes Mittel von Wohlstandspredigern. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Sie verkaufen tatsächlich teuer den Elendsten eine falsche Hoffnung. Sie betonen, dass jedes Gebet dann erhört wird, wenn man es nur fest glaubt und bereits als erfüllt ansieht, was man gebetet hat. Man soll es aussprechen und einfach so tun, als hätte es sich schon erfüllt, und kein Fakt, keine Tatsache darf einen verunsichern. Man muss es einfach glauben und dann wird es sich auch erfüllen. Dann wird Gott das auch tun. Dann kann er gar nicht anders als das Gebet zu erhören. Und so laufen Krebskranke aus den Krankenhäusern raus oder Gelähmte werfen sich aus dem Rollstuhl in der Hoffnung, wieder gehen zu können. Doch dieses Vertrauen hat nichts mit der Gebetszuversicht zu tun. Glaubend zu beten und zu wissen, Gott kümmert sich, ist etwas anderes als in sündiger Ignoranz die eigene Wunschliste als erfüllt zu erklären und versuchen damit, Gott zu manipulieren, sich auf seine eigene Standhaftigkeit zu verlassen. Aber bei solchen Verdrehungen lass dir die Zuversicht nicht nehmen. Ja, wir dürfen glaubend beten. Glaubend, im Vertrauen, dass Gott der Hörer des Gebets ist. Dass das, was wir ihm anbefehlen, dass er es tatsächlich in seine Hand nimmt. Dass er sich tatsächlich darum kümmert, dass er uns nicht ignoriert. Dass er sich nicht schweigend abwendet. Er gibt Acht auf die Bitten seiner Kinder. Wie häufig wird es betont als eine Verheißung, dass wir im Gebet zu Gott nahen dürfen als zu unserem Vater und er hören wird. Wir müssen nicht daran zweifeln, dass Gott es gut mit uns meint. Wir müssen nicht daran zweifeln, dass er es zu einem guten Ende führen wird, was auch immer wir ihm anvertrauen, dass er hören wird. Nein, es liegt nicht an der Macht unseres Glaubens. Es liegt nicht an der Höhe unserer Spende, sondern unser Glaube, er rührt aus dem Wesen Gottes, aus dem Vertrauen auf sein Wort. Darum kann Jesus glaubend beten und sagen, ich habe das Werk vollbracht. Darum kann er glaubend beten, die Stunde ist gekommen. Aber er betet auch wissend. Das ist der vierte Punkt, wissend. Wer plappert und nicht weiß, noch darüber nachdenkt, was er sagt, oder selbst nicht versteht, was er betet, der betet nicht. Glauben zu beten und zu wissen, Gott kümmert sich, ist die eine Sache, aber auch zu wissen, was Gott zugesagt hat, zu wissen, was Gott gefällt, wofür ich beten soll, ist auch ein wichtiger Bestandteil des Gebets. Natürlich beten wir oft, indem wir Gott um Erkenntnis oder um Weisheit bitten, weil wir so vieles noch nicht wissen und nicht einordnen können, noch nicht verstehen. Doch das, was unserem Gebet Kraft und Hoffnung verschafft, selbst bei all dem Unwissen, bei all dem, was wir noch nicht sehen können, was wir noch nicht erkennen können, ist eben gerade das, dass wir uns auf das stützen können, was wir wissen, was Gott geoffenbart hat. In Hebräer 11 heißt es zum Beispiel, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das Wissen um Gottes Existenz und das Wissen um seine Güte sind bereits Bedingungen, damit ein Gebet überhaupt ein Gebet ist. Wir können uns stützen auf eine Erkenntnis von Gott und seinem Wort. Die Psalmen sind voll von Erkenntnis, von Wissen in den Gebeten, von Erinnerungen, von Vergegenwärtigungen, von Tatsachen, was die Psalmisten wissen über Gott, was er verheißen hat, was er zugesagt hat, was er über sich selbst geoffenbart hat, über sein Wesen, über sein Handeln. Und so wird der Beter selbst ermutigt, weil er sich erinnert und das im Gebet auch vor Gott bringt, und Gott selbst wird geehrt, weil neu erkannt wird, wer Gott ist, was er getan hat und er dafür gerühmt wird. Gebet hat etwas mit Verstehen zu tun. Jesus betet wissend. In Vers 2 betet er, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Im Gebet bestätigt Jesus hier sein Wissen, dass Gott ihm Vollmacht, das heißt absolute Autorität oder Herrschaft gegeben hat über alles Fleisch. Alles Fleisch ist eine biblische Redewendung für alle Menschen, für alles Leben. Jesus bittet dem Vater um Beistand für sich selbst und er sagt, ich weiß nämlich, dass du alle Menschen unter meine Verantwortung, unter meine Macht gestellt hast. Jesus betet zum Vater und er bestärkt seine Bitte mit dem Wissen, dass jeder Mensch auf dieser Erde von Jesus Christus abhängig ist. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch durch Jesus gerettet wird, weil Jesus Macht über ihn hat. Aber es bedeutet, dass Jesus der rechtmäßige Herrscher über jeden einzelnen Menschen ist. Selbst derer, die es nicht haben wollen, nicht wahrhaben wollen, nicht glauben oder dagegen widerstreben. Darum wird am Ende der Tage Jesus jeden Menschen richten und zur Rechenschaft für sein Leben ziehen. Weil Jesus Vollmacht hat, weil ihm alle Herrschaft gegeben ist. Noch vor Grundlegung der Welt, als der Vater und der Sohn in ihrem heiligen Bund der Erlösung beschlossen haben, Menschen zu schaffen und viele aus Gnade zu erretten, da hat der Vater dem Sohn, der sich bereit erklärte, Mensch zu werden, die Erlösung von Menschen zu wirken, da hat der Vater dem Sohn die Vollmacht und die Autorität über alles Fleisch gegeben. Jesus sagte, ich bin bereit, dieses Werk zu tun. Und der Vater hat ihm noch, bevor die Erde geschaffen wurde, alle Macht dafür verliehen. Ja, alle Menschen stehen nun in deiner Hand. Alle Menschen sind von dir und deinem Werk abhängig. Und Jesus weiß das. Und er wiederholt das als eine Bekräftigung für seine Bitte. Für seine Bitte um Beistand. Dieses Werk nun, was alle Menschen angeht, zu erfüllen. Und außerdem kennt Jesus auch die Verheißung, die in dieser Tatsache steckt. Dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jesus hat Vollmacht über alles Fleisch, aber nicht nur, um einen hohen Titel zu haben, sondern damit diejenigen, die der Vater ihm aus bedingungsloser Erwählung zur Gnade vorher bestimmt hat, damit er all diesen ewiges Leben gibt. Das ist seine Aufgabe. Und das ist eine Verheißung. Jesus weiß, die Erwählten sind mir gegeben, damit ich ihnen ewiges Leben gebe. Ich weiß, ich werde sie auferwecken am letzten Tag und ihnen ewiges Leben geben, betont Jesus zum Beispiel in Johannes 10. Jesus weiß, ich werde alle, die zu mir gehören, auferwecken und ihnen ewiges Leben geben. Das ist eine Verheißung. Eine Verheißung Gottes. Also betet Jesus, dass er diese Verheißung, die er kennt, diesen Auftrag, der sich erfüllen wird, an den er auch glaubt, dessen er sich gewiss ist, er betet, dass der Vater diese Verheißung erfüllt. Wir wissen, Gott wird alles ausführen, was er sich in seinem heiligen Ratschluss vorgenommen hat. Niemand kann sich gegen Gott erheben und sein Plan, sein Wirken verändern. Niemand. Niemand kann hindern, was Gott sich vorgenommen hat, egal ob er es müde ignoriert oder mit aller Macht sich dagegen stellt. Und dennoch ist es unsere Pflicht, gerade da, wo Gott uns seinen Ratschluss kundgetan hat, wo er geoffenbart hat, was er tun wird, wo er Verheißungen, wo er Erkenntnis geschenkt hat, gerade da ist es unsere Pflicht, das zu erbitten, was Gott zugesagt hat. Überall da, wo die Schrift die Souveränität Gottes betont, da ist es ein Ansporn zum Gebet und kein Hindernis desselben. Gott offenbart, was er tun wird, damit sein Volk betet. Und er dieses Gebet mit einschließt als ein Mittel, durch welches er zustande kommen lässt, was er sich vorgenommen hat. Damit sein Volk Anteil hat an dem Wirken Gottes. Und darum ist es unsere Pflicht, zu erkennen, was Gott verheißen hat, damit wir dafür beten. Gebet bedeutet, dass wir wie Elia beten und Ausschau halten, um das, was Gott schon verheißen hat, zu tun. Gott hat Regen verheißen und Elia betet um Regen und hält Ausschau, ob Wolken am Himmel kommen. Wir blicken auf den Himmel und erflehen und erwarten, dass Gott das tun wird, was er zugesagt hat. Jesus weiß, ihm ist alle Macht gegeben und er weiß, wozu sie ihm gegeben ist. Und dieses Wissen ist die Grundlage und die Stütze seiner Bitte an den Vater. Jesus betet wissend. Lasst es auch uns eine Angewohnheit werden lassen, wissend zu beten. Das heißt, uns mit dem zu beschäftigen, was Gott denn verheißen hat, zu tun und das in unser Gebet aufzunehmen. David betet zum Beispiel im Psalm 27, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. David sagt also, ich weiß, Gott, du hast eine Einladung gegeben, einen Befehl gegeben, eine Verheißung geschenkt, sucht mein Angesicht. Ich lasse mich von euch finden, sucht mein Angesicht. Und David betet, mein Herz erinnert dich an diesen Ausspruch, den du gemacht hast. Und darum, Herr, suche ich dein Angesicht. Erinnere dich und erinnere Gott im Gebet an die Verheißungen und Zusagen, an die Trostworte und Ermutigungen und stärke auch damit deine eigene Gebetszuversicht. Lerne aber auch mit Weisheit und Erkenntnis zu beten. Jakobus, er warnt davor in Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jesus betete mit dem Wissen, dass das, wofür er bittet, im Einklang steht mit dem Plan Gottes, mit dem Willen Gottes. Er wusste, was dem Herrn gefällt. Er wusste das. Und darum kann er mit großer Zuversicht für das beten, was der Herr zugesagt hat. Auch wir sollen im Namen Jesu beten. Das heißt, im Einklang mit seinem Wesen und seinem Werk. Lasst uns lernen, wie und um was es sich zu bitten gebührt. Lasst uns erkennend, wissend beten, damit wir mit großer Zuversicht, großem Glauben, großem Vertrauen beten können. Und nirgendwo lernen wir besser, richtig zu beten, als durch die Bibel. Hier lesen wir die Verheißungen. Hier lesen wir, was Gott über sich selbst und über seinen Plan, über die Zukunft, über all das geoffenbart hat, was ihm gefällt. Lass dieses Wort dein Herz so verändern und so anreichern und erfüllen mit Erkenntnis, dass du verstehst, was Gott gefällt und anwenden kannst, was er zugesagt hat, was er verheißen hat. Wir lernen hier, was Gott gefällt und auch das, was er hasst. Und wir lernen, gerade in den Psalmen oder auch Gebeten der Bibel finden wir Vorbilder. Nehemia, ein wunderbares Gebet, wo er so sehr erinnert an das Heilshandeln Gottes und daraus Zuversicht und Glauben empfängt. Aber auch hier, nicht zuletzt in Johannes 17, ein Gebet Jesu. Wir lernen hier zu beten und unser Gebet mit Erkenntnis, mit Wissen über Gott und sein Handeln zu füllen. Und als letztes, fünftens, eindringlich. Ein Merkmal von Jesu Gebet wollen wir hier noch anschauen, und zwar, er betet eindringlich. In diesem kurzen Abschnitt, 5 Verse, dem ersten Teil von Jesu Gebet, da wiederholt Jesus bereits eine Bitte. In Vers 1 heißt es, verherrliche deinen Sohn. Und dann heißt es in Vers 5, verherrliche du mich. Es ist ein Zeichen der Dringlichkeit oder der Betonung, wenn eine Bitte wiederholt wird. Besonders deutlich wird das im Garten Gethsemane, wo Jesus sogar dreimal die gleiche Bitte wiederholt. Und vom Kontext her sieht man, das ist kein Wunder, dass er diese Bitte wiederholt. Er war so eindringlich damit beschäftigt, nun in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf, nicht zu unterliegen, sondern sich dem Vater anzuvertrauen. Er war so am Ringen damit, zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er wiederholt sein Gebet. Und auch hier, er bittet um Verherrlichung. Was das genau bedeutet, schauen wir uns dann das nächste Mal an. Aber er bittet sehr eindringlich und auch fortschreitend darum. Wir erkennen, Jesus ist hier sehr energisch. Er ist ernsthaft dabei, die Bitten seines Gebets vor den Herrn zu bringen. Mit aller Macht, mit Ausdauer, mit aller Intensität, mit aller Betonung. Und er erklärt und begründet seine Bitten auch. Wisst ihr, Jesus, er klappert nicht einfach ein paar Anliegen ab. damit er die irgendwie vor den Vater ausgesagt hat, sondern er verbindet sie mit dem Wissen, das er hat, oder mit dem Ziel, dem es dient, um seinen Anliegen großen Nachdruck zu verleihen. Ihr kennt das, wenn ihr überzeugt seid, dass etwas richtig ist, dann versucht ihr auch, dem Gegenüber zu erklären, warum das so sinnvoll ist, eure Idee oder euer Plan. Jesus, er betont ganz eindringlich, warum der Vater ihn erhören sollte. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Okay? Es ist nicht nur eine Bitte, sondern Jesus begründet auch, ich bitte um meine Verherrlichung, damit ich dich wiederum verherrlichen kann. Ein Argument. Oder Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst. Jesus weist auf das hin, was er getan hat, um eine Betonung zu geben, ein Argument zu geben für diese Bitte, die er nun hat. Gott um seiner selbst willen, Vater, aufgrund des Werkes zu diesem heiligen Zweck, höre mein Gebet. Jesus zweifelte nicht an der Güte, an der Bereitwilligkeit des Vaters, ihn zu erhören. Vor dem Grab von Lazarus, da sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Jesus zweifelt nicht, dass Gott, der Vater, sein Gebet erhört. Aber dennoch ist Gebet keine Formalie. Nicht einfach nur ein Proforma, weil es sich so gehört. Nicht nur ein nebensächliches Beiwerk oder ein bisschen Zierde. Jesus nimmt das Gebet sehr, sehr ernst. Er betet eindringlich. Er betet mit ganzem Herzen. Er betet flehend. Er betet wiederholend. Er betet argumentierend. Nachdrücklich, inständig. Er fleht und legt seine Anliegen so vor den Vater da. Auch Paulus ermahnt uns, betet ohne Unterlass. Das heißt, betet ausdauernd, betet eindringlich, betet innig, betet energisch, betet geduldig. Haben wir wirklich erkannt, was für eine große Kraft das Gebet hat? Hast du jemals ein Anliegen, das dich so bewegt hat, dass du mit aller Inbrunst, wiederholend und mit allen möglichen Gründen deine Anliegen vor den Vater gebracht hast? Ian Bounds erschreibt, Gott hat sich verpflichtet, dem zu helfen, der betet. Wer nicht betet, beraubt sich selbst der Hilfe Gottes. Bei Jesus sehen wir an dem allerbesten Vorbild, wie es sich zu beten gebührt. Und wir dürfen als Kinder Gottes zum Vater beten, mit dem Bewusstsein, er hat sich verpflichtet, durch das Gebet allen Segen zu geben, den Kindern Gottes. Als Vater seinen Kindern Gutes zu tun, die ihn bitten. Darum lasst uns Gott nahen im Gebet und ihn bitten, auch all unserer Schwachheit aufzuhelfen. Amen. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du deinen eingeborenen Sohn in diese Welt gegeben hast, auf dass du nicht als Richter die ganze Welt verdammen musst, sondern als liebender Vater
deine Erwählten als Kinder annimmst. Herr, auch an diesem Morgen staunen wir darüber, dass wir, die wir in Sünden geboren sind und so unfähig zu irgendetwas Gutem, dass wir zu dir nahen dürfen im Gebet und dich Vater nennen dürfen. Und du uns das Gebet geschenkt hast als ein Mittel, wie wir wirklich deinen Segen und Veränderung erleben können, deine Hilfe, deinen Beistand. Und Herr, wie sehen wir das Vertrauen, die Zuversicht deines Sohnes Jesus Christus, wie er selbst am letzten Tag zu dir betete, bis zuletzt am Kreuz. Und Herr, wie oft sind wir müßig und halten das Gebet für etwas Geringes. Herr, wir bitten dich, wecke in uns den Geist des Gebets und des Flehens. Erhebe doch unser Herz zu dir und lass uns erfahren, was es bedeutet, Gebetsgemeinschaft zu haben mit dir. Hilf, dass wir einander anspornen können, auch in der Gemeinde, gemeinsam zu beten, um dich und einander besser kennenzulernen und deine Hilfe von vielen Zeugen gerühmt wird. Herr, wir bekennen dir, wir sind schwach. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist nach deiner Verheißung unserer Schwachheit aufhilfst, auf dass wir lernen zu beten, wie es sich gebührt. Wir danken dir für deine Verheißungen, für deine Offenbarung, für dein Wort, dass du dich kundgetan hast, dass wir nicht etwas anbeten müssen, den wir nicht kennen, sondern dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und Herr, im Namen deines Sohnes, wir bitten dich, segne uns. In dieser Woche, an diesem Tag, bitte segne uns. Amen.